Es geht nicht um dieses schneller, höher, weiter, sondern es geht darum, mit kleinen Schritten zu schauen, wo steht derjenige, was braucht der, und vor allen Dingen den Eltern das Gefühl zu geben, auch ein Kind mit schweren Beeinträchtigungen hat riesen Ressourcen und die müssen wir gemeinsam erkennen und dann da ansetzen.
Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann auch immer du diese Folge hörst von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schawane.
Und ich bin Philipp Bryant. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Und weil es nicht nur schön war, immer mit dir gemeinsam oder auch mit Jan gemeinsam zu moderieren, gibt es eine zweite Staffel.
Yes!
Ja, und das ist heute der Start, die erste Folge.
Genau. Und in dieser zweiten Staffel haben wir uns ja so überlegt, dass wir quasi so von der Wiege bis zur Bahre mit der Heilpädagogik gehen und uns anschauen, welchen Mehrwert leistet eigentlich die Heilpädagogik in den verschiedenen Handlungsfeldern von Frühförderung, Kita, Schule bis hin zur Altenhilfe. Mhm. Und was ist heute, Philipp?
Heute sprechen wir über das Thema Frühförderung. Und das wird, ähnlich wie wir die Erfahrung, glaube ich, in der letzten Staffel schon gemacht haben, so sein, dass wir mit unserer Gästin einen guten Austausch haben und dass wir das Handlungsfeld beleuchten, ohne jetzt mit dem Anspruch daran zu gehen, alles bis ins letzte Detail zu klären, sondern gemeinsam ja, zu denken und das rund um das Thema Frühförderung.
Wer ist denn unsere heutige Gästin?
Das ist die Frau Gitta Hüttmann. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir an Sie beide. Hallo.
Dankeschön. Schön, dass Sie da sind, Frau Hüttmann. Frau Hüttmann, wir machen es jetzt mal andersrum. Was glauben Sie denn, warum wir Sie ausgesucht, Sie eingeladen haben für diese Folge? Frühförderung, ne? Das Thema.
Ja, genau. Vielleicht, weil ich schon so lange im System Frühförderung unterwegs bin, also seit über 30 Jahren. Und weil ich durch meine Netzwerktätigkeit mit dem Berufsverband der Heilpädagogen sehr eng zusammenarbeite, über auch viele, viele Jahre.
Das war eine sehr bescheidene Vorstellung, Frau Hüttmann. Ja, Sie leiten ja zum Beispiel auch die überregionale Arbeitsstelle für Frühförderung in Brandenburg seit über 22 Jahren. Sie haben auch so eine politische MittlerInnenfunktion. Sie beraten den Landtag zum Beispiel, wenn es um das Thema komplexe Frühförderleistung geht. Also wenn es um Frühförderung geht, dann sind Sie quasi die Ansprechperson. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute mit Ihnen gemeinsam sprechen, laut denken können und hoffentlich auch ganz viel lernen können.
Ja, ich freue mich auch ganz doll, bei Ihnen zu sein und das ist für mich Premiere. Sowas habe ich noch nicht gemacht, so ein Podcast. Und ich bin gespannt, ob das was ist, was auch in der Praxis der Frühförderszene ankommt, gehört wird und ja hoffentlich auch weitergetragen wird. Und vielleicht bin ich ein bisschen ja, bescheiden, wie Sie so schön sagten, weil in der Frühförderung geht es nie alleine gut vorwärts, sondern immer nur gemeinsam.
Aha, da sind wir schon
mittendrin. Das ist ja spannend. Das ist spannend, genau. Bevor wir jetzt richtig inhaltlich einsteigen, Frau Hüttmann, wir haben das im Vorgespräch ja schon kurz thematisiert. Sie haben jetzt für die Frage, die ich Ihnen gleich stelle, 90 Sekunden Zeit, die zu beantworten. Und wenn der Timer dann bimmelt, dann kommen Sie auf jeden Fall zum Ende. Es geht nicht darum, dass wir danach nichts mehr aufgreifen können, sondern dass wir damit so einen Start legen wollen. Und jetzt haben Sie schon so etwas wie Komplexleistung erwähnt und das würde ich gerne aufnehmen für diese Frage und würde zum Einstieg gerne im Rahmen dieses Elevator-Pitches von Ihnen wissen, was unterscheidet denn die solitäre und die komplexe Frühförderung voneinander, beziehungsweise wieso macht eine Unterscheidung Sinn?
Ich fange mal mit unseren wichtigen Ansprechpartnern an. Das sind die Eltern und Kinder. Die Kinder haben Behinderungen oder drohende Behinderungen, sagt der Gesetzgeber als Begriff. Das sind auch Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Und diese Eltern, die suchen sich diverse unterschiedliche Leistungen für die Kinder in unserem Handlungsfeld ab Geburt bis Schuleintritt. Und das ist manchmal nicht so einfach und durcheinander, weil die Fachkräfte vielleicht den Eltern einzeln ganz viel anderes, Unterschiedliches sagen. Und wenn wir uns abstimmen, die Fachkräfte in der Frühförderung, dann sind wir in der Komplexleistung und dann erhalten Eltern für ihre Kinder und für sich selber abgestimmte Informationen. Und das ist der Unterschied. Solidär ist ein Begriff, der sagt, jeder einzeln mit den Eltern, auch die Heilpädagogik. Und das ist nicht so gut wie der Gewinn des Gemeinsamen für die Eltern und Kinder. Da sind wir breiter aufgestellt in der Therapie, Pädagogik und ärztlichen, psychologischen und weiteren Leistungen.
Sie hätten noch 18 Sekunden. Wollen Sie die noch nutzen oder wollen Sie den Rekord hier? Wollen Sie den Rekord schlagen, Wolfmann?
Also, ja, das war so ziemlich die Definition. Ja. Ach so, und vielleicht noch doch noch ein Satz. Und dieses gemeinsame Abstimmen, da gehört in der Komplexleistung dazu die offene Beratung, die interdisziplinäre Diagnostik und nicht nur die heilpädagogische, also auch Arzt, Pädagoge, Therapeut und am Ende auch die Leistungserbringung mit Eltern und Kind, also das Arbeiten nach Bewilligung, das soll immer abgestimmt erfolgen. Mhm. Und dann ist es Komplexleistung.
So, jetzt haben Sie ganz, ganz viele spannende Aspekte in dieser Antwort und der kleinen Nachantwort schon benannt. Und ich glaube, da können wir uns jetzt mal draufstürzen, um das so ein bisschen zu verdeutlichen und auch vielleicht zu entwirren. Also, weil ich habe beim Zuhören festgestellt, dass das zwar sehr deutlich geworden ist, zwischen der solitären und einer komplexen Frühförderleistung zu unterscheiden, und dennoch steckten da ja ganz viele Informationen so zwischen den Zeilen drin in Bezug auf Kompetenzen, die man braucht, ein Selbstverständnis unserer Disziplin und Profession und wie gehen wir das Ganze an. Und da würde ich gerne mal zumindest anschließend einsteigen. Sie haben erstmal zwischen Pädagogik und Therapie unterschieden. Das finde ich sehr spannend. Können Sie uns dazu noch ein bisschen was aus Ihrer Sicht als Expertin für Frühförderung ein bisschen was noch erklärend dazu erwähnen?
Mhm. Genau, also die Heilpädagogen haben ja ihr Profil durch ihre Studiengänge, die auch unterschiedlich sind in Deutschland und wo man sie machen möchte. Und die therapeutischen Berufsgruppen, das sind insbesondere Logopäden, Ergotherapeuten, Tinnen, Physiotherapeutinnen. Ja, mit dem Gendern habe ich es noch nicht ganz so, da muss ich noch an mir arbeiten.
Und ja, das klappt doch schon ganz gut.
Und diese therapeutischen Berufsgruppen, die sind anders qualifiziert als die Pädagoginnen. Und gemeinsam im Austausch profitieren auch die Fachkräfte untereinander, voneinander, weil sie Lernende im Prozess bleiben und gemeinsam dann überlegen können, was passt genau für dieses Kind in der Unterstützung und für diese Familie. Manchmal braucht ein sprachauffälliges Kind Heilpädagogik und Logopädie. Manchmal braucht ein sprachauffälliges Kind nur die Logopädie und im Hintergrund den Heilpädagogen, der sich ab und zu nur mit der Logopädin abstimmt.
Spricht man dann trotzdem noch von Komplexleistung, auch wenn es quasi nur die Logopädie wäre? Ist es dann noch komplex?
Das ist die Sichtweise auf der Dinge, die noch unterschiedlich ist. Die Frage ist darum total wichtig. Okay. Der Gesetzgeber hat es nicht ganz klar an der Stelle ausformuliert. Da bleibt eine kleine Lücke und die Fachwelt versteht die Zusammenarbeit immer als Komplexleistung, denn in einer Stelle arbeiten die Fachkräfte ja immer zusammen, egal ob das Kind mal eine, zwei oder dann mal wieder eine oder drei Leistungen braucht. Der Gesetzgeber hat aber was ganz Tolles gemacht. Der hat nämlich in den Paragraph 46 SGB 9 reingeschrieben, dass die Leistungen nacheinander zeitversetzt und in unterschiedlicher Intensität für Eltern und Kind geleistet werden dürfen. Und dann versteht die Fachwelt das so, dass natürlich, wenn eine Logopädin ein Vierteljahr mit dem Kind arbeitet und dann sagt, du Heilpädagogin, jetzt müssen wir wieder gemeinsam schauen, wie es weitergeht. Und die Ärztin ist ja auch ganz wichtig im Rahmen der Diagnostik, Eingangsdiagnostik, Verlaufsdiagnostik, gemeinsam mit den Fachkräften der Pädagogik und Therapie zu schauen, was braucht das Kind, dann wird es rund. Also Komplexleistung ist es aus Sicht der Fachwelt immer, wenn eine Stelle verschiedenste Fachkräfte unter einem Dach in den Austausch bringt und darüber hinaus auch über Kooperationen mit therapeutischen Praxen. Das ist auch möglich.
Weil Sie das Beispiel gebracht haben, Frau Hüttmann, mit Logopädie und Heilpädagogik. Ich musste gerade an ein Kind denken, ich war tatsächlich auch in der interdisziplinären Frühförderstelle in der Lebenshilfe in München, direkt nach dem Studium, also zum Berufseinstieg. Und es gab ein Kind, das war, glaube ich, damals ein Junge, der war, glaube ich, 4 Jahre alt und hat noch nicht gesprochen. Und es war noch keine klare Diagnose im Raum, es war nicht klar, was das Thema ist. Und da war natürlich erstmal klar, okay, Logopädie muss rein. Und da hat eine Kollegin von mir erstmal eine Zeit lang Logopädie angeboten und es ging nicht voran. Es ist nichts passiert, rein logopädisch, bis wir dann gesagt haben, okay, wir gehen nochmal mit der Heilpädagogik rein. Und dann hatten wir quasi diese Interdisziplinarität und wir haben das Kind quasi ganz intensiv begleitet, heilpädagogisch und logopädisch. Und das war verrückt, diese Interdisziplinarität und was es gebracht. Wir haben dann erkannt, es ist kein rein sprachliches Thema, sondern das Thema bei ihm war emotionaler Art. Und da war die Heilpädagogik total notwendig. Und erst in diesem Zusammenarbeiten kam dann auch die Sprache beim Kind innerhalb, ich weiß, es hat vielleicht ein halbes Jahr dann noch gedauert. Also es ist nicht so, dass das dann von jetzt auf gleich passiert ist, aber so in diesem Prozess. Und da habe ich das wirklich richtig verstanden, wie schön das ist, wenn diese verschiedenen Zugänge zusammenkommen.
Da haben Sie jetzt ein super Beispiel genannt. Wenn es gelingt, in den Frühförderstellen, das sind die Institutionen, in denen die Komplexleistung erbracht werden soll, sagt der Gesetzgeber, interdisziplinäre Frühförderstellen oder SPZs, sozialpädiatrische Zentren. Diese arbeiten aktuell deutschlandweit überwiegend über das SGB V, also die Krankenkassenfinanzierung, und weniger über die Leistungen der Eingliederungshilfe. Das ist auch ein spannendes Thema und ich würde mich jetzt wirklich konzentrieren auf die Frühförderstellen, weil die mit dem Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, interdisziplinär, im Fokus des interdisziplinären Austausches und der Heilpädagogik dann wichtig ist, wenn die Kinder genau diese vielen Zwischenprobleme haben und wir teilhabeorientiert schauen, wo setzen wir jetzt an. Und die therapeutischen Fachkräfte, die sind immer mehr auch interdisziplinärer geschult. In ihren Studiengängen haben sie immer mehr auch das Thema Teilhabeorientierung dabei. Und dadurch passt der Austausch mit den Pädagoginnen, mit den Heilpädagoginnen immer besser. Denn das Gesetz sagt, ein Kind braucht nicht per se eine Leistung, wenn es behindert oder von Behinderung bedroht ist, sondern wenn die Teilhabe eingeschränkt ist. Und das soll gemeinsam ICF-basiert mit der internationalen Klassifikation für Funktionsbeeinträchtigungen und Behinderungen ermittelt werden. Und das lernen jetzt auch in den Studiengängen Therapeuten gleichermaßen wie in den Studiengängen die Pädagoginnen. Und dadurch können die erst zusammenkommen.
Das ist ganz, ganz spannend, der Punkt, an dem wir uns befinden. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen, nämlich an den Punkt, wo Sie jetzt in einer, wie ich finde, sehr schönen, natürlichen Art und Weise das Wort der Teilhabeorientierung so benutzen. Für mich ist es aber, wenn wir das einführen, etwas, worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen. Also offensichtlich, und deswegen würde ich Sie gerne mal danach fragen, was ist denn das Ziel von Frühförderung? Und dabei aber nicht unterscheiden, solitär oder komplex, sondern grundsätzlich, was wäre ein übergeordnetes Ziel von Frühförderung?
ein Ziel von Frühförderung ist, mit den Eltern für das Kind, sagen wir, darum individuell zu gucken und individuelle Förderung in den Fokus zu setzen, mit den Eltern für das Kind, bestmögliche Begleitung der Entwicklung anzubieten. Begleitung der Entwicklung, für die Entwicklung des Kindes, so rum ist richtig, Begleitung für die Entwicklung des Kindes, denn das Kind entwickelt sich aus sich selbst heraus und alle Experten drumherum sind, können, wenn sie sich abstimmen, gemeinsame Unterstützer sein. Und die Eltern brauchen Beratungen, insbesondere im Alltag, zu Hause, damit sie auch für Kinder mit Auffälligkeiten vielleicht sogar ihren Alltag umstellen. Weil manchmal der Alltag noch nicht so gut sich zeigt für das Kind und dann kann das Kind sich nicht gut entwickeln. Und ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Interaktion zwischen Eltern und Kindern. Und die zeigt sich aktuell ja sehr vielschichtig in unserer Gesellschaft und teilweise kommt die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern zu kurz. Und das mehr zu stärken, ist ein wesentliches Ziel der Frühförderung. Also ich muss mit den Eltern individuell schauen, was braucht das Kind und dann Dinge anbieten, die die Eltern in ihren Alltag gut integrieren können. Weil die Frühförderung geht vielleicht einmal, zweimal die Woche in die Familie oder schaut sich auch in der Kita an, wie funktioniert da die Teilhabe für das Kind? Ist das Kind integriert in der Gruppe? Hat es Freunde? Spielt es viel alleine? Und dann nimmt sie das Wissen, was sie in der Kita ausgetauscht hat, gesehen hat, mit in die Familie und spricht dann wieder mit den Eltern darüber und schaut, was kann im Alltag dort und dort an beiden Stellen vielleicht weiterentwickelt werden. So, und wenn das Kind parallel Therapien nutzt, dann wird das eben auch abgestimmt und überlegt, wo macht es, in welchem Zeitraum Sinn, dass eine Therapeutin mit dem Kind wie arbeitet. Und es ist das gemeinsame Ziel.
Frau Hüttmann, ich habe eine Nachfrage. Sie beschreiben ja die Heilpädagogik oder beziehungsweise, Entschuldigung, die Frühförderung als ein Rahmenkonstrukt, was der, Sie haben das als Selbstentwicklung des Kindes aus sich heraus, einen Rahmen gibt und Eltern dabei unterstützt, Kommunikation, Interaktion, Rahmenbedingungen für das Aufwachsen der eigenen Kinder irgendwie zu unterstützen. Jetzt höre ich da aber so etwas raus wie, oder da stellt sich für mich die Frage, auf welcher Grundlage wird das denn gemacht? Also woher weiß ich denn, was ist denn angemessen, was ist richtig, was soll ein Kind können müssen, zu welchem Zeitpunkt und warum soll mein Kind Förderung kriegen, wenn alle anderen spielen können? Oder also da sind ja sehr stark vergleichende Blicke drin. Und da würde ich gerne noch mal so ein Stückchen mich hinbewegen im Gespräch. Wir haben eine Normvorstellung, wir haben eine bestimmte Wertvorstellung und letztendlich, also mal so ganz überspitzt oder zugespitzt vielleicht formuliert, ist die Frühförderung dann auch ein Instrument, was dabei hilft, Kinder in die Lage zu versetzen, gesellschaftlich Sozialisationsaufgaben zu bewältigen, damit die am Ende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachgehen und das System am Laufen erhalten?
Uiuiuiui.
Wenn ich Ihre Frage nicht ganz richtig verstanden habe und in eine andere Richtung abdrifte, dann bringen Sie mich bitte wieder
Alles
auf
gut.
den Weg.
Alles gut.
Genau, also die Frühförderung, die gibt es ja schon sehr lange. Die gibt es ja schon seit den 70er Jahren. Der Deutsche Bildungsrat hat durch das Engagement von Otto Speck zu seiner Zeit Forderungen erhoben. Und die Begrifflichkeiten aus diesen Forderungen finden sich bis heute in den deutschen Gesetzgebungen. Und ganz besonders jetzt im SGB 9 Teil 1, weil wir da zu Hause sind, sage ich mal. Und das ist ein Reha-Gesetz, das gilt auch schon für die Jugendhilfe und gleichermaßen für die Krankenkassen. Das haben die nur nicht immer so auf dem Schirm. So. Und diese Gesetzlichkeiten brauchen wir zum Arbeiten und die geben den Rahmen. Und in dem Rahmen steckt natürlich drin, dass Heilpädagogik, Therapie, Medizin gemeinsam was machen sollen. Und dann ist die Frage, würde ich die so beantworten, die Sie jetzt dazu gestellt haben, dass es natürlich Grenzsteine der kindlichen Entwicklung gibt. Wann soll ein Kind was können? Das ist immer ein grober Maßstab, der sich wissenschaftlich evaluiert durch Forschungen so zeigt. Mhm. Nehmen wir mal ein Kind, wo wir sagen, ungefähr zum ersten Geburtstag beginnt das Kind mit Laufen oder und die ersten Worte zu sprechen. Dann ist das der Maßstab, den sich da jemand so durch die Entwicklung überlegt hat. Und wir sagen, in der Frühförderung ist es ganz wichtig, individuell auf das Kind zu schauen, weil wenn wir sagen, das Kind entwickelt sich aus sich selbst heraus und dann schauen wir mit der, und jetzt kommt's, mit der ICF, mit der internationalen Klassifikation, die wir seit der UN-Konvention an die Hand bekommen haben, und zwar alle Fachkräfte, mehr oder minder wird die schon genutzt. Und mit der ICF sehen wir einmal das Gesundheitsproblem, das ist ja auch der Fokus des Arztes, mit den Körperfunktionen und Strukturen dahinter. Und wenn das Kind nun mal ein Down-Syndrom hat und mit einem Jahr noch nicht laufen kann und vielleicht auch noch gar nicht sprechen kann, dann hat es, wenn wir in die Aktivität und Teilhabe gucken für dieses Kind, trotzdem bestimmt ganz viel Ressourcen, schon andere Dinge zu tun, die es mit diesem Gesundheitsproblem schon schafft.
Mhm. Und das bedeutet, heißt, das bedeutet ja, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Hüttmann, dass wir nicht diese steile These, die ich mal in den Raum gestellt habe, aufrechterhalten und sagen, ja, wir machen das hier, damit Sozialisation klappt, sondern wenn ich Sie richtig verstehe, dann machen wir das, damit Individuation klappt.
Genau, weil das Individuelle sich wohlfühlen ist ja der Garant dafür, dass ich in einer komplexen Gesellschaft meinen Platz finde, mich entwickeln kann. Ne? So haben wir Kinder mit Down-Syndrom, die werden später Schauspieler. Ich benutze jetzt mal extra dieses oberpositive Beispiel. Diese Kinder hatten dann wahrscheinlich in sich drin andere Komponenten, andere Voraussetzungen, vielleicht nochmal mit den Worten der ICF weiterzusprechen, auch andere Umweltfaktoren um sich drumherum. Vielleicht war die Familie besonders unterstützend für dieses Kind mit Down-Syndrom und die personenbezogenen Faktoren waren besonders gut ausgeprägt. Und dann haben wir ein anderes Kind mit Down-Syndrom, das hat ganz andere Voraussetzungen. Und da haben Sie recht, Ihre These, die kann so nicht greifen, weil ich finde so, und da achten wir in der Frühförderung auch ganz doll drauf, es geht nicht um dieses schneller, höher, weiter, nur der ist gut, sag ich jetzt mal, sondern es geht darum, mit kleinen Schritten zu schauen, wo steht derjenige, was braucht der, und vor allen Dingen den Eltern das Gefühl zu geben, auch ein Kind mit schweren Beeinträchtigungen hat Riesenressourcen, und die müssen wir gemeinsam erkennen und dann da ansetzen. Mhm. So, das ist Frühförderung, ne? Und das ist Teilhabe. Und jeder hat jeder hat andere Ressourcen und andere Barrieren. Und da müssen wir gemeinsam hingucken und ansetzen.
Schön, ich habe gerade so ein inneres Bild, also so wie Sie das beschreiben, kommt mir eben ein inneres Bild, wie die Frühförderung durch diese verschiedenen Zugänge auch in Kombi mit dem ICF-Modell, dass man da auf Umweltfaktoren schaut, auf Ressourcen, die schon vorhanden sind, auf Körperfunktionen, auf das Gesundheitsproblem, gleichzeitig die verschiedenen Perspektiven durch die Interdisziplinarität. Ich weiß noch, dass bei mir zum Beispiel das Thema war, als ich eben gerade ganz frisch aus dem Studium kam und mit ErgotherapeutInnen und PhysiotherapeutInnen und LogopädInnen zusammengearbeitet habe, dass da irgendwie klar war, Logopädie ist für Sprache, Physiotherapie ist für den Körper und so. Und dann musste ich erklären, wofür ich eigentlich gut bin als Heilpädagogin. Deshalb, Frau Hüttmann, würden Sie bitte folgenden Satz vervollständigen? Der Mehrwert der Heilpädagogik in der Frühförderung ist, auch in Abgrenzung zu den anderen, gerne.
Ja, ist ein differenzierter pädagogischer Blick auf Kind und Familie mit dem Fachwissen der Pädagogik, die ermöglicht, das Kind in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen in Wechselwirkung zu betrachten. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Und die Therapeuten haben einen spezialisierten Blick in einer bestimmten Fachrichtung. Und die Pädagogik schaut auch auf diese Fachrichtung zum Thema Sprache, Bewegung und schaut da breiter und anders hin. Und wenn die Therapeuten, und so sieht es aktuell aus, auch diesen breiteren Blick bekommen, dann haben wir ihn gemeinsam, den breiteren Blick, und jeder bringt dafür seine Profession mit. Mhm. Und dann wird es eine sehr lebendige Diskussion, ein sehr lebendiger Austausch für das einzelne Kind, weil ich sage immer, vier Augen sehen mehr als zwei. Und die Pädagogik hat per se, wenn wir an die ICF denken, dieses breite Aktivität und partizipative Denken von Hause aus immer dabei gehabt schon. Und durch die ICF, finde ich, sich auch ein Stück breiter weiterentwickelt in Bezug auf, wir nehmen die anderen Professionen mit und tauschen uns nach diesem Schema der ICF jetzt gleichermaßen breit aus. Und dann ist die Heilpädagogik so breit, wie sie, sag ich mal, immer schon geschaut hat, in Motorik, Sprache, Wahrnehmung, Denken, emotional-soziale Entwicklung. Dieses breite Draufschauen machen dann die Therapeuten auch. Das ist der Gewinn. Und die Pädagogik ist sozusagen vielleicht ein Stück der Motor bei diesem Ganzen. Gemeinsam breiter gucken.
Mhm. Motor beim gemeinsam breiter gucken. Das klingt voll schön, Frau Hittmann. Was bedeutet das aber jetzt ganz konkret? Wenn die Logopädin da jede Woche in die Kita geht und mit dem Kind Übungen für die Sprachentwicklung macht und Sprachförderung betreibt und die Physiotherapeutin geht hin und macht Körperübungen, was mache ich als Heilpädagogin, wenn ich zu dem Kind nach Hause gehe oder in die Kita oder wenn das Kind auch zu mir kommt, in die Frühförderstelle? Wie kann so eine Frühförderstunde aussehen?
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, damit das deutlich wird an Ihrem tollen Beispiel, was ich vorher ausgeführt habe. Wenn die Logopädin nur in Anführungsstrichen Sprachförderung macht, dann hat sie keinen ganzheitlichen Blick. Ich denke mir jetzt was aus, wenn die Logopädin in den Psychomotorikraum geht und mit dem Kind eine Bude baut, wo man meinen könnte, das wäre schon was für die Ergotherapie, und es macht die Logopädin, die baut eine Bude, krabbelt mit dem Kind in die Bude, packt Bildkarten aus, integriert das Thema Sprache in Bewegungs- und Handlungsabläufe, dann ist das eine Logopädin, die ICF-basiert ganzheitlich unterwegs ist. Und dann unterscheiden sich die Tätigkeiten des Tuns nur in der Qualifikation, dass ich von dem ein oder anderen etwas breiter mehr weiß. Und die Pädagogin, die würde wahrscheinlich bei einem Kind mit Sprachauffälligkeiten, ich würde es tun, ich bin auch Heilpädagogin, auch in den Psychomotorikraum gehen und würde schauen, worauf hat das Kind Lust? Also dieses, ich habe ein Repertoire in mir, ich habe einen Koffer vielleicht dabei mit Sachen und ich lasse es auf mich wirken, was möchte das Kind heute? Und dann verfolge ich mit dem, was das Kind möchte, mein vorgedachtes Ziel, indem ich das Angebot danach ausrichte, was möchte das Kind, und mein Ziel da reingebe. Das ist für mich Heilpädagogik und das mache ich zu Hause noch viel intensiver, anders, weil ich den Familienkontext unbedingt mitdenke und sehe, erlebe, auf mich wirken lasse. Und wenn die Eltern, ich nehme mal eine klassische Situation, das, was die Heilpädagogik auch vielleicht ein bisschen anders leistet, Nehmen wir mal eine Armbrutsituation, ne? Der Reha-Träger sagt immer, wir brauchen die Leistungskurve des Kindes in der Frühförderung. Ich sage, die brauchen wir nicht immer, weil wir nicht nur an Wahrnehmung, Denke, Sprachen arbeiten. Und arbeiten tun wir gar nicht, weil die Kinder machen das. So, da komme ich in die Armbrutsituation und die Eltern sitzen vorm Fernseher und das Kind auch und essen, jeder für sich, und reden gar nicht miteinander. Und das Kind hat gravierende Sprachstörungen, ist vielleicht verhaltensauffällig. Und dann lasse ich diese Situation auf mich wirken und erzähle hinterher vielleicht mit dem Kind darüber, was es gegessen hat. Und das Kind weiß es nicht. Und dann habe ich einen tollen Ansatzpunkt mit den Eltern über diese Veränderung im Alltag, die nötig ist, damit das Kind überhaupt emotional, sozial mit den Eltern anders in Kontakt kommen kann und dann auch vielleicht Sprache sich anders entwickeln kann und Verhalten, dass ich das als Pädagogin ganzheitlich zu Hause begleite und schaue, was brauche ich jetzt hier in dieser Familie. Da sind wir dann so ein Stück in der Familienbegleitung, wo manchmal die Jugendämter sagen, Mann, da macht er ja schon fast sozialpädagogische Familienhilfe. Mhm. Ja, und da muss man auch gucken, wo liegen da die Unterscheidungen, wo braucht es was? Und die Frühförderin, die Pädagogin würde ihre Angebote mit dem Kind ein andermal in der Leistungskurve des Kindes wahrscheinlich so aufbereiten, dass im Alltag, in der Armbrutsituation, das Kind auch davon profitiert, wenn ich zum Beispiel emotional-soziale Angebote mit dem Kind gestalte, dass das Kind selbstbewusster wird. Dann kann es dieses Selbstbewusstsein vielleicht auch in die Armbrutsituation einbringen und sagen irgendwann, du Mutti, mach doch mal den Fernseher aus, ich möchte jetzt lieber mit euch erzählen. Dann kommt es wieder zusammen. Und die Logopädin, die macht das wahrscheinlich, wenn sie gut ist, ähnlich und mit dem Fokus, ich achte mehr auf das Thema Sprache, Kommunikation. Und ich achte vielleicht mehr auf Interaktion und habe die Sprache auch dabei. Also die Grenzen sind fließend, das ist vielleicht die richtige Antwort.
Das höre ich raus, die Grenzen sind fließend und dennoch ist, wenn Sie das so beschreiben, auch ganz klar so die Kompetenzen, die erforderlich sind, wenn ich als Heilpädagogin in der Frühförderung tätig sein will, was ich quasi für Voraussetzungen mitbringe oder auch Voraussetzungen dann auch im quasi in was ich reinwachsen kann. Und was ich raushöre, ist Lebensweltorientierung. Was ich raushöre, ist beraterische Funktionen, Bedürfnisorientierung. Also, dass ich einen Plan habe oder ein Ziel habe und trotzdem aber mit dieser Offenheit reingehe, dass das ganz anders laufen kann. Und das war bei mir regelmäßig zum Beispiel der Fall. Das war, ich hatte einen Plan, ich habe mir das alles schön ausgemalt und so weiter, was passieren soll heute. Und dann war das Kind aber, wollte was ganz anderes. Und dann dem Plan zu verwerfen und dann das zu machen, was das Kind gerade braucht. Oh Gott, oh Gott.
Hervorragend. Also ein tolles Beispiel nochmal dafür, dass wir mit selbstsinngebenden Subjekten arbeiten.
Und ja, Wahnsinn.
Das ist eben das ganz besonders Spannende. Also ich empfinde das immer als eine Riesenherausforderung, aber genau das macht ja die Aufgabe der Pädagogik auch so reizvoll und schön, weil wir einen besten Plan haben können und dann stellen wir fest, da kommt jemand 7, 12 oder 25-Jähriges oder wie auch immer, jetzt im Kontext von Frühförderung sicherlich U6 und der oder diejenige kann innerhalb von Sekunden diesen ganzen Plan zunichte machen.
Ja. Und ich möchte dazu noch einen wichtigen Satz sagen. Ich mache den Grundkurs Frühförderung fürs Land Brandenburg für die Neueinsteiger Pädagoginnen oft im System. Und ich sage denen immer, ihr macht gar keine Pläne mehr. Ihr macht keine Pläne mehr. Ihr habt ein Ziel. Ihr wisst, das Kind hat vielleicht Sprachauffälligkeiten, ist emotional, sozial beeinträchtigt und hat motorische Probleme oder in der Wahrnehmung stimmt was nicht. Und ihr habt einen Gedanken, was wichtig ist, wo ihr ansetzt. Und dann schaut ihr hin, was Sie gerade gesagt haben, was zeigt mir das Kind heute, wie ist es drauf? Und dann nehme ich was von meinem Repertoire und lege los. Ich gehe ohne Plan in die Familie. Und ich klingel bei dem Erstgespräch an der Tür und lass es auf mich wirken, wie öffnet die Mutter. Und wenn ich einen Plan habe, ist meine Lebenserfahrung, dann bin ich in der Wahrnehmung meines Gegenübers gehemmt, beeinträchtigt, habe blinde Flecke, weil ich einfach zu stark an meinem Plan vielleicht klebe.
Oh, Frau Hüttmann, da würde ich gerne noch mal drauf zurück, oder würde ich gerne ein bisschen bei bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die uns zuhören, die fachlich vielleicht schon fertig sind und im Beruf tätig sind oder gerade auch Berufseinsteigerinnen oder zum Beispiel auch Studierende der Heilpädagogik, dass die sich gerade eine Frage stellen können in Bezug auf das sehr, sehr zentrale Thema der Professionalität. Da werden wir auch in Ausbildung, in Studium, in Weiterbildung mit unterschiedlichsten Formen von Input gut versorgt. Und zu sagen, es ist professionell im Handeln, im heilpädagogischen Handeln, keinen Plan zu haben. Also das ist ja schon eine widerstreitende Interessenlage oder ein gegenläufiges. Wie kriegen wir das vor allen Dingen bitte in Bezug auf diesen Punkt der Professionalität noch mal so ein Stückchen pointierter herausgearbeitet? Warum ist das wichtig? Sie sagen so ein bisschen so, dann bin ich voreingenommen. Aber warum ist es wichtig, offen Menschen zu begegnen und vielleicht dann erst einen Plan zu machen?
Ja, das ist gut, dass Sie noch mal nachhaken. Ich sortiere das gerade auch noch mal gedanklich und fange vorne an. Natürlich gibt es Pläne in der Heilpädagogik und auch bei den Therapeuten. Pläne sind wichtig und auch gesetzlich vorgegeben. Wir haben zum Beispiel in der Komplexleistung Frühförderung die interdisziplinäre Diagnostik, wo die heilpädagogische Diagnostik eine große Rolle spielt. Und nach diesen Diagnostiken wird ein Plan gemacht und der steht auch im Gesetz, ein Förder- und Behandlungsplan. Förder- und Behandlungsplan. Hier haben wir das Thema Heilpädagogik drin und therapeutische Leistung drin. Alles kann fürs Kind wichtig sein. Das ermitteln mindestens Pädagoge und Arzt. So steht es im Gesetz. Und dieser Plan wird ICF-basiert aufgestellt, also sehr breit schon durchdacht, was wir vorhin hatten. Und dieser Plan gibt den großen Rahmen, in dem sich im nächsten Förderzeitraum vielleicht ein Jahr die Fachkräfte drin bewegen sollen. Und dann werden noch individuelle Förderpläne der einzelnen Pädagoginnen gemacht. Woran arbeite ich jetzt konkret mit dem Kind? So, und die Professionalität besteht dann darin, dass ich das, was ich in diesen Plänen aufgeschrieben habe, was auch für die Transparenz gegenüber des Reha-Trägers wichtig ist, also nicht mehr Kostenträger, die haben wir seit 2001 nicht mehr, die heißen jetzt Rehabilitationsträger, weil sie für Geld und Leistung verantwortlich sind. Also die brauchen ja den Plan, damit sie sich wiederfinden und nachlesen können, was bezahle ich da überhaupt. Und dann habe ich als Pädagogin oder Therapeutin auch diesen Plan und muss jetzt, und jetzt kommt dieser Spagat, den habe ich ja dabei gedanklich und weiß, in welchem Rahmen das Kind Probleme hat, wo es Ressourcen hat und wo ich ankommen möchte in einem Jahr. Weil ICF-basiert heißt, ich schreibe da Ziele rein, wo ich nach einem Jahr, wenn der Förderzeitraum ein Jahr ist, mit dem Kind und der Familie ganz wichtig ankommen möchte. Mhm. Und dann arbeite ich offen. Also gedanklich bin ich offen für das, so geht Entwicklung, das ist Professionalität. Was zeigt mir das Kind in jeder Förderstunde? Was zeigt mir das Kind in den unterschiedlichsten Kontexten, zu Hause, Kita, Spielplatz, Schwimmhalle, Wald, auf der Straße, beim Spritzen durch die Pfützen. Ich darf alles mit dem Kind machen. Ich darf alles anregen. Die Eltern wissen teilweise vieles nicht mehr, was kindliche Entwicklung braucht. Und da bin ich offen für das, was das Kind mir zeigt, weil ich will es motivieren. Das ist Professionalität, dass ich das nehme und dabei natürlich meinen Plan im Hinterkopf habe.
Klingt für mich auch.
Danke für die Präzisierung. Ja. Das hat das nochmal deutlicher gemacht, wo wir in Anführungsstrichen planlos und wo wir planvoll handeln oder wo Struktur und wo Freiheit herrscht.
Ja. Und ich glaube, es braucht Mut. Also ich merke es in meinem Inneren, wenn ich mich so hineinversetze, so, ich glaube, es braucht Mut, den Plan zu verwerfen, weil, und auch ganz viel Vertrauen in mich, in die Familie, ins Kind, dass das schon gut geht und dass, also wenn ich den Plan verwerfe, dass es dann trotzdem gut geht.
Ich habe gerade noch den letzten Satz dazu. Vielleicht können wir besser formulieren, so jetzt, wenn wir im Gespräch sind, die Pläne stehen. Und die Methodenvielfalt dahinter, die Methodenvielfalt, das ist, glaube ich, der Punkt, den ich sehr unterschiedlich gestalten darf und muss. Als auch gerade als Heilpädagogin, dass ich in der Methodik schaue, heute höre ich zu, heute mache ich eine Stunde Elterngespräch, weil die Mutter ganz viel mir erzählen möchte, das ist auch Frühförderung. Und dann geht es ihr gut und sie kann mit dem Kind ganz anders über die Woche was machen. Und ich überlege mir dann, wie passt das zu welchem von meinen Zielen da im Plan und überlege mir methodisch wieder was Neues. Das ist Professionalität und passt auch zu den Arbeitsprinzipien in der Frühförderung, ganzheitlich zu arbeiten, familienorientiert und interdisziplinär.
Ein Punkt ist mir noch wichtig, merke ich, weil jetzt schon wir quasi schon so langsam Richtung Ende gehen. Aber eine Sache ist mir noch wichtig. Heilpädagogische Praxen, also beziehungsweise andersrum. Wir als Heilpädagoge haben ja tatsächlich auch ein breites Repertoire, was wir mitbringen. Und es gibt heilpädagogische Praxen, die auch Frühförderleistung anbieten. Jetzt habe ich wieder einen Satz für Sie, Frau Hüttmann. Den Sie vervollständigen dürfen. Für die heilpädagogischen Praxen, die Frühförderung anbieten, bedeutet die Komplexleistung das?
Sie innerhalb Ihres Praxissystems herausstellen, wie Sie mit Ihren heilpädagogischen Kompetenzen regional vernetzt mit weiteren Fachkräften eine Zusammenarbeit aufbauen, die für die individuellen Kinder mit Beeinträchtigungen und ihre Familien so wirken, dass sie die Eltern und Kinder stärken und die Weiterentwicklung anregen.
Also es braucht die Kooperationen.
Es braucht die Kooperationen der Praxen, beziehungsweise haben wir auch heilpädagogische Praxen, die eine interdisziplinäre Frühförderstelle an ihre Praxis andocken und dann praktisch beide Strukturen miteinander verzahnt gestalten. Das wäre für mich das Optimum, professionell, ganzheitlich, interdisziplinär im Sinne der Komplexleistung Frühförderung die Leistungen über Beratung, Diagnostik und Förderung interdisziplinär zu gestalten.
Ich würde gerne noch auf einen Aspekt zurückkommen. Der ist immer mal wieder zwischendrin in unserem Gespräch aufgeflackert. Und ich würde jetzt gerne mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort, es geht auch letztendlich nur um sowas wie eine Aufzählung, Sie bitten, Frau Hüttmann, dass Sie mal von ein paar exemplarischen Methoden, die in der Frühförderung zur Anwendung kommen, unseren Zuhörenden ein paar vorstellen. Es geht nicht, wie gesagt, um einen detaillierten Einblick, sondern einfach kurzen Überblick. Wir haben schon gehört, eine Bude bauen, Psychomotorik, da sind lauter Begriffe wieder gefallen und da einfach nochmal so ein bisschen einsteigen. Und wir haben ja auch schon beleuchtet, welche Kompetenzen scheinen da von uns auch gefragt zu sein, Offenheit, Vertrauen etc. Also wie ist denn das methodisch in der Frühförderung? Gibt es da sowas wie eine Kardinalmethode in der Diagnostik, die alle Heilpädagoginnen können müssen? Oder wie verhält sich das?
Ja, methodisch, das ist ja das, was wir vorhin rausgestellt haben. Die wichtigste Methode, finde ich, ist ein aktives Zuhören. Und eine gelungene Gesprächsführung und das beides in Wechselwirkung. weil über das aktive Zuhören komme ich an Eltern und Kinder ran und kann danach konzeptionell überlegen, was setze ich jetzt hier für Punkte.
Also Klienten- und personenzentrierte Gesprächsführung.
Ja, genau. Genau. Und ja, aktives Zuhören halt, ne? Ganz wichtig. Dann würde ich in die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche sagen, dass ich von jedem etwas in meinem Methodenkoffer haben muss. Also Richtung basale Stimulation, Richtung Sprachförderung, Sprachkompetenzen, Psychomotorik, Wahrnehmungstraining, Wahrnehmungstraining, das Wort mag ich so nicht, Wahrnehmungsbegleitung. Ja, also dass ich zu allen Entwicklungsbereichen Ideen habe, was ich methodisch machen kann.
Okay, das heißt, wir können vielleicht so einen Satz sagen, wie wenn wir den Mensch als ein biopsychosoziales Individuum verstehen, dass die Entwicklungsbereiche Motorik, Sensorik und noch einige andere eben vereint, dass wir schon die Aufgabe haben, im Sinne der Professionalisierung uns in allen diesen Bereichen ein Stück weit auszukennen, um dann zu schauen, wie können wir mit so einer Methodenvielfalt im Einzelfall eine sinnvolle Begleitung ausarbeiten.
Genau, das war eine super Zusammenfassung und ich finde, das gilt gleichermaßen für die Heilpädagogik wie für die therapeutischen und medizinischen Berufsgruppen. Wenn die so breit lernen zu schauen, dann wird es
Da habe ich festgestellt, dass ich, wenn Sie darüber berichtet haben, habe ich immer gedacht, ja, also Sie sagen das ja mit so einer Zukunftsperspektive, dann wird das so. Wir werden heute es nicht mehr schaffen, den Status quo noch zu beleuchten, beziehungsweise was für mich noch viel herausfordernder daran war, dass ich manchmal das Gefühl hatte, da verschwimmt dann auch so die Grenze nicht nur einer Zuständigkeit, sondern auch so etwas wie unsere Alleinstellungsmerkmale. Also wenn die Logopädin, wenn sie das denn gut macht in ihrem Beispiel mit der Bude, dann macht die in einem psychomotorischen Kontext Sprachförderung und dann weiß ich ja irgendwann gar nicht mehr, ja, wozu braucht es denn dann die Heilpädagogik?
Boah, Philipp, jetzt machst du ein Fass auf. Wir müssen zum Ende kommen.
Jetzt mache ich ein Fass.
Ich kann das schnell beantworten. Ich kann das ganz schnell beantworten.
Frau Hittmann, retten Sie mich. Ich bin gerade Timekeeperin. Sie müssen mich jetzt retten. Ja.
Das ist genau der Punkt. Ne? Ich habe doch zwischendrin immer wieder gesagt, jeder hat ja seinen Studiengang, seine Professionalität. Und die bringt er mit in den Kontext, dass er ja bestimmt auch ähnlich arbeiten würde, vielleicht vom Ansatz methodisch ein bisschen anders wegen der Professionalität, die er mitbringt. Und ja, darum gibt es auch die Kostenteilung in der Komplexleistung, dass Krankenkassen und kommunale Reha-Träger gemeinsam immer die Pädagogik, die Therapie und die ärztlichen Leistungen bezahlen sollen. Gemeinsam, jeder einen Anteil. Genau deswegen, weil wir breit ähnlich auf Kind und Familie schauen sollen und manchmal trotzdem zwei Akteure zeitversetzt mit dem Kind tolle Sachen machen, weil jeder ein anderes Methodenrepertoire vielleicht in sich hat und mitbringt. Es geht ineinander bestimmt ein bisschen über, wenn wir mit dem Kind arbeiten, dann sind wir richtig gut. Das ist die Komplexleistung.
Ja. Ui, das haben Sie gut hingekriegt, Frau Hittmann. Schön, schön, schön zu Ende gebracht. Und wir bringen uns ja dann auch als Menschen immer wieder auch ein. Und als Menschen allein sind wir ja schon, haben wir unsere Alleinstellungsmerkmale. Okay, Philipp, es ist sowas von Zeit für A oder B. Hast du eine?
Definitiv. Für Frau Hittmann? Ja, na klar, Frau Hittmann, ich würde Sie ganz, ganz gerne fragen, ob Sie Ihre Arbeit als Inklusion oder Selbstbestimmungsförderung verstehen.
Genau, kurz zur Einführung, Frau Hittmann. Jetzt geht es darum, dass Sie ganz schnell eine Entscheidung treffen mit und nur A oder B sagen, das erst einmal nicht ausführen. Und Sie haben die Möglichkeit, einmal auch zu passen. Genau, das ist jetzt die Schwierigkeit, innerhalb von kurzer Zeit eine Entscheidung zu treffen. Philipp, sagst du es nochmal bitte, ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
Heilpädagogik in der Frühförderung als Inklusions- oder als Selbstbestimmungsförderung?
Beides.
Okay, das war
das
Joker.
War der Joker. Das war weg. Definitiv der Joker. Bitte, Rehab.
Ja. Als Frühförderin, Frau Hüttmann, lieber am Tisch oder auf dem Teppich?
Auf dem Teppich. Mhm. Das ist die Ebene des Kindes.
Ich gehe mal aus dem beruflichen Kontext weg und würde Sie gerne fragen, Frau Hüttmann, Berge oder Meer?
Meer. Ich liebe das Meer und also Meer.
Gut. Sehr schön. Vielleicht nochmal. Okay, letzte Frage. Morgenduscherin oder Abendduscherin?
Der Joker war weg. Ich habe nämlich gerade beides. Das liegt aber wahrscheinlich an meiner Altersstruktur. Früher Abendsduscher.
Okay.
Okay, Frau Hüttmann, an dieser Stelle schon einmal vielen Dank. Wir würden Sie gerne noch um eine Empfehlung bitten. Und zwar dürfen Sie ganz frei wählen. Es geht darum, dass Sie für unsere Zuhörenden etwas, das Sie in der letzten Zeit berührt hat, Musikstück, Theater, Buch, Fachzeitschrift, Artikel, wie auch immer, dass Sie eine Empfehlung für etwas, was Sie, ja, wie ich gesagt habe, was Sie berührt hat, hier noch aussprechen.
Mhm. Ja, mich hat stark berührt. Ich mache jedes Jahr einen großen Fachtag, Forum Frühförderung fürs Land Brandenburg, wo auch aus Mecklenburg und Sachsen-Anhalt, Thüringen Gäste kommen, circa 250 Teilnehmer interdisziplinär daran teilnehmen. Und letztes Jahr haben wir 20 Jahre Arbeitsstelle gefeiert. Und da kam Rolf Zukowski angereist als Ehrengast und hat nur für unsere Frühförderlandschaft ein eigenes Programm zusammengestellt, was er dargeboten hat. Und das hat mich sehr berührt. Mhm. So gewertschätzt zu werden von jemandem, der total präsent ist in der Kinderszene.
Mhm. Okay, dankeschön. Rehab.
Ja, ich glaube, das war sie. Unsere Folge 1 der zweiten Staffel mit Gitta Hüttmann. Tausend Dank für diese wertvollen Gedanken, für das sehr schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Wir sind am Ende unserer heutigen Folge nur. Genau. Und noch nicht am Ende mit den Nerven, zum Glück. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Frau Hüttmann. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Ideen für uns habt, auch Kritik oder Fragen, dann schickt sie uns doch an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Frau Hüttmann.
Ja, sehr gerne.
Tschüss an alle.
Tschüss.